Dann ist sie zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten. Denn bei einem Fake-Profil muss ich Anzeige erstatten, um rauszufinden, wer steckt denn dahinter. Und die Polizei hat gesagt, wir können nichts machen, denn ihr Foto war im Internet frei zu finden. Damit haben sie ihr Recht am eigenen Bild verloren. Und das ist nicht richtig. Nur weil ein Bild von mir im Internet zu finden ist, heißt das nicht, dass jeder damit machen kann, was er möchte.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Fast jede fünfte junge Person zwischen 27 Jahren hat bereits Cybermobbing erlebt. Jede vierte davon hatte Suizidgedanken. Das sind keine Randphänomene, das ist Alltag in Klassenchats auf Instagram, TikTok und Snapchat. Und trotzdem wissen viele Kinder und Eltern und auch Lehrkräfte erschreckend wenig darüber, was im digitalen Raum rechtlich gilt, was strafbar ist und was man tun kann, wenn etwas passiert. Gesa Gräfin von Schwerin ist Rechtsanwältin und Gründerin von Law for School, mit einer 4 geschrieben. Ein Präventionsprogramm, das sie seit 2007 aufgebaut hat. Seit 2013 hält sie bundesweit Live-Webinare für Schulklassen, Eltern und Lehrkräfte zu Cybermobbing, Sexting, Sextortion, Grooming und zunehmend auch zu KI-gestützter digitaler Gewalt. Bis 2024 hat sie damit rund 300.000 Menschen erreicht. Das Projekt wurde wissenschaftlich evaluiert und als präventiv wirksam eingestuft. Liebe Gesa, schön, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch.
Lieber Bob, herzlichen Dank für die Einladung.
Gesa, du beschäftigst dich seit fast 20 Jahren mit digitaler Gewalt. Hat sich das Thema in dieser Zeit grundlegend verändert oder ist es im Kern immer noch dasselbe, nur mit anderen Plattformen? Kleine Klammer auf, ich erinnere mich daran, dass das erste Mal, als ich dich darüber sprechen gehört habe, das ist schon einige Zeit her, es vor allen Dingen um Facebook und Co. ging.
Also ich mache das ja wirklich seit 2007 und damals ging es noch um Schüler-VZ, erinnert sich heute kaum einer mehr dran. Und das Phänomen Cybermobbing und andere Formen digitaler Gewalt ist nach wie vor da, aber eben die Plattformen haben sich verändert, die Techniken haben sich verändert, also KI wird jetzt eben auch eingesetzt, um Fake-Bilder zu erstellen zum Beispiel. Aber es ist einfach, dass sich das, was es immer schon gegeben hat, heute auf andere Wege verlagert und dadurch auch einfach schlimmer wird.
Du hast diese eine Geschichte wahrscheinlich schon ziemlich häufig erzählt, nämlich kann man sagen, dass du vor 20 Jahren so eine Art Initiationserlebnis hattest mit einem Mandanten und einem Fall, der dich dann nicht losgelassen hat und der dich darüber nachdenken lassen hat, was kann man da eigentlich machen? Kannst du es vielleicht dennoch nochmal sagen für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Ja, es war 2007 und da waren zwei Kinder betroffen von Cybermobbing auf der Plattform schülervz.de, wo zwei Gruppen gegründet wurden, in denen diese beiden Schüler, ein Mädchen und ein Junge, fertig gemacht wurden von Mitschülern. Und ja, ich bin Mutter und mein Sohn war damals 7, meine Tochter 2 und ich habe einfach gedacht, wow, wenn das so Normalität wird oder vielleicht auch schon ist unter Schülern, was wächst dann für eine Generation heran? Und deswegen war für mich eigentlich immer der Ansatz, nicht nach dem Motto hinterher die Scherben zusammenkehren, sondern präventiv arbeiten. Und da habe ich dann begonnen, in Schulen damals in Rostock und darum herum Vorträge für Schüler, Eltern, Lehrer zu halten.
Wir haben gerade schon gesagt, die Plattformen verändern sich, aber das Grundprinzip ist ja oftmals gleich geblieben. Deshalb kannst du noch mal kurz sagen, wie die da gemobbt wurden mit diesen Gruppen, weil ich würde sagen, das ist auch etwas, was man jetzt mittlerweile natürlich auf WhatsApp hat oder zum Beispiel auf Instagram.
Also es ging los mit Bildern der beiden, die irgendwo gemacht wurden, dann bearbeitet mit, sei es mit einem Computerprogramm, damals gab es ja noch keine Smartphones, beziehungsweise 2007 kamen die ersten Smartphones überhaupt auf den Markt und diese Bilder wurden dann entstellt und geteilt. Sie wurden verunglimpft, beleidigt, also das, was alles damals technisch schon ging. Heute geht natürlich mehr. Ich kann Fake-Videos von jemandem sogar erstellen, die täuschend echt aussehen. Aber damals waren die Mittel technisch noch begrenzt. Aber trotzdem war es eben schon so, dass viele in dieser Gruppe waren und ja, sich viele gegen diese beiden Schüler dann gerichtet haben.
Jetzt habe ich gerade schon gesagt, dass du diese Webinare machst. Vielleicht ganz kurz, damit die Menschen verstehen, wie das funktioniert. Es ist ja nicht so, dass du sozusagen ein Webinar pro Schule machst, sondern es gibt Termine, da können sich dann viele Schulen einbinden. Aber ich fand es damals, als ich das auch an meiner Schule etabliert habe, schon toll, dass es dann immer wieder die Möglichkeiten gibt, dass man Nachfragen stellt beziehungsweise Abstimmungen macht. Und diese Abstimmungen haben oft gezeigt, dass manche Vorstellungen ganz falsch sind, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Aber jedenfalls ist das so, dass viele Schulen, unter anderem eben auch die, auf der ich bin, deinen Webinar als Teil eines Präventionskonzeptes eingebunden hat. Und dass das wichtig ist, dass man Präventionsmaßnahmen an Schule hat, das sagt auch Uwe Leest vom Bündnis gegen Cybermobbing, der im Gespräch mit SWR aktuell vom 23. 30.10.2024 erklärt, dass es dennoch Herausforderungen gibt.
Leider ist es ja so, dass Cybermobbing natürlich nicht das einzige Thema an Schulen ist und viele Schulen oder auch Lehrer überfordert sind, sich mit diesen Problemlagen im Einzelnen auseinanderzusetzen. Und daher gibt es natürlich auch externe Experten jetzt, wie wir das sind, aber die müssen natürlich bezahlt werden. Und oft greifen die Schulen einfach auf Mittel zurück, die ihnen nichts kostet, aber die dementsprechend dann auch vielleicht nicht die präventive Wirkung haben, die es notwendig macht, um das Problem an der Schule einzugrenzen.
Zunächst mal zu dem einen Punkt, den er gemacht hat. Dieser ganze Beitrag, der geht ja noch ein bisschen länger, würde ich gleich auch noch drauf eingehen. Aber zu wenig Geld für Präventionsmaßnahmen bei gleichzeitig drastischer Problemlage. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
Ja, definitiv. Also bei mir ist es so, dass die Schulen sagen, das, was Lawful School macht, das brauchen wir, weil das in Schule fehlt. Also ich erkläre ja die rechtlichen Aspekte des Handelns im digitalen Raum, welche Rechte man hat, welche Konsequenzen man erleben kann. Und sie sagen, das fehlt und das wollen wir. Und deswegen bemühen sich Schulen dort auch selbst Gelder eben irgendwo zu akquirieren. Aber grundsätzlich müsste viel mehr Prävention in Schule passieren und dafür fehlen eigentlich immer die Gelder.
Gleichzeitig ist es aber auch so, dass du mir im Vorgespräch gesagt hast, dich hat da was aufgeregt, was eigentlich in einem Nebensatz stattfindet. Und das finde ich gleichzeitig aber so sinnvoll, weil das, was du mir da gesagt hast, etwas ist, was sich auch so ein bisschen meiner eigenen Expertise entzieht. Deshalb würde ich dich bitten, das nochmal kurz zu sagen, damit wir das aufblättern können, weil das ist, glaube ich, gleichzeitig etwas, da geht es nämlich um die verschiedenen Formen von Recht und Rechtauslegung bzw. Handlungen, die auch von Schulseite gemacht werden können, weil das also etwas ist, was, glaube ich, viele Leute gar nicht wissen. Was war das, was dich da so ein bisschen aufgeregt hat?
Ja, in den Medien wird immer, wenn es um Cybermobbing geht, digitale Gewalt geht, geht es in den Medien immer um Strafrecht. Da wird auch danach gerufen, wir brauchen neue Straftatbestände, es muss Strafanzeige gestellt werden. Und das Problem ist, dass oftmals nach einer Strafanzeige nicht viel passiert. Insbesondere, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Kinder unter 14 sind nicht strafmündig. Da kann ich eine Strafanzeige stellen, aber ansonsten viel passieren wird da nicht. Bei Jugendlichen, ja, wird es vielleicht ein Ermittlungsverfahren geben. Aber das, was viele sich dann erhoffen, dass es irgendwie ein Urteil gibt oder ähnliches, das passiert nicht. Es gibt das Jugendstrafrecht und das ist auch nicht Sinn und Zweck des Strafrechts, jetzt die Jugendlichen dann wegen Cybermobbing ins Gefängnis zu bringen. Was mir immer wichtig ist, wir können da nicht immer nur auf Staatsanwaltschaft, Polizei verweisen und sagen, ja, die sind überlastet und die schaffen das alles nicht, sondern wir müssen mal vom Strafrecht übergehen ins Zivilrecht. Denn wir haben auch das Zivilrecht. Und das greift gerade auch bei Fällen von Cybermobbing, dass ich eben mich gegen diese Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die das da sind, wehren kann mit zivilrechtlichen Möglichkeiten, sprich mit anwaltlicher Abmahnung, Strafbewährter Unterlassungserklärung, gegebenenfalls Schmerzensgeldforderung bei Lehrern, die betroffen sind, Verdienstausfall, all diese Dinge gibt es. Und da spricht in der Regel keiner drüber. Die Polizei weiß es nicht, weil das nicht ihr Ding ist. Sie macht Strafrecht. Und deswegen höre ich oft, aber die Polizei klärt uns ja gar nicht darüber auf. Ja, muss sie auch nicht und kann sie oftmals nicht, weil das nicht Gegenstand der polizeilichen Ausbildung ist.
Gesa, obwohl ich das schon mehrmals von dir gehört habe, habe ich gemerkt, dass das im Grunde genommen wie so bei so einem Erste-Hilfe-Kurs ist, den man immer wiederholen muss. Deshalb muss ich trotzdem nochmal total naiv nachfragen und dich vielleicht nach einem konkreten Beispiel fragen. Also, was könnte vorgefallen sein, wo dann typischerweise gesagt wird, das müsste doch strafrechtlich verfolgt werden, wird es aber nicht oder kann es auch gar nicht, aber es gibt einen zivilrechtlichen Weg. Also mach's mal wirklich für Dummies und damit für mich. Vielleicht wissen die Zuhörerinnen sowieso schon, was du gerade gesagt hast, aber ich bin da noch nicht so weit.
Ich mach's mal, wie ich den Schülern erkläre.
Ja, das ist nett.
Folgendes Beispiel. Eine Mutter schrieb mir, ihr Sohn wurde auf dem Heimweg von Mitschülern vom Fahrrad geholt. Der Sohn ist 12 und die Mitschüler eben auch in entsprechendem Alter. Und die Mitschüler haben ihn vom Fahrrad geholt und ihm gesagt, es sei jetzt allgemeine Peniskontrolle. Und haben ihn mehrfach an die Hoden gegriffen und einer hat es gefilmt und das wurde dann geteilt, das Video. So, die Mutter ist zur Polizei gegangen, um Strafanzeige zu stellen. Und die Polizei hat gesagt, wir können nichts machen, denn die Täter sind noch nicht strafmündig. Und dann rief sie mich an und sagte, ich habe irgendwas bei Ihnen gehört im Webinar beim Elternabend. Da war was. kann ich da irgendwas tun? Ja, natürlich kann ich etwas tun. Denn das, was die Jungs da mit ihrem Sohn gemacht haben, das ist ein Eingriff in seine Intimsphäre, sein Persönlichkeitsrecht, also Intimsphäre, Geheimsphäre, Sozialsphäre, das gehört alles zum Persönlichkeitsrecht. Und wenn ich da eben so massiv in meinen Rechten verletzt werde, kann ich mich eben zivilrechtlich wehren. Ich gehe zum Anwalt und der verschickt eine Abmahnung mit strafbewährter Unterlassenserklärung. Und strafbewährte Unterlassenserklärung bedeutet dann, dass der Schüler, letztlich vertreten durch seine Eltern, versprechen muss, es nicht nochmal zu tun.
Und jetzt kommt's, daran erinnere ich mich nämlich wieder. Und dieses nicht nochmal tun, das ist ja erstmal, ich sage jetzt mal, ein Schutz, also dass er nicht nochmal vom Fahrrad geholt wird, von dem einen Jungen oder dem anderen so. Wenn das doch passieren würde, jetzt bitte sagen, ob ich falsch liege, dann würde das eine massive Strafe für diesen Jungen bedeuten, obwohl der ja unter 14 ist. Also der müsste quasi die nächsten 7 Jahre sein Taschengeld eigentlich immer schön an den anderen überweisen, oder?
Sozusagen, ja. Also man verpflichtet sich, es nicht nochmal zu tun. Und für den Fall, dass man es nochmal tut, verpflichtet man sich, eine Vertragsstrafe zu zahlen. Und die Vertragsstrafe wird eben hoch angesetzt, um abzuschrecken. Mhm. Also es geht bei dieser Abmahnung auch nicht darum, dass man jetzt irgendwie Jugendliche auf ihr Leben lang irgendwie verschulden will. Sondern es geht bei dieser Abmahnung darum, sie abzuschrecken, es nochmal zu tun. Und dann steht schon mal eine Vertragsstrafe von 10.000 Euro, um abzuschrecken, dass sie es nicht nochmal tun. Und im Zweifel, wenn diese Unterlassungserklärung nicht unterschrieben wird, das gibt es ja auch, dass Eltern sagen, es ist alles so gar nicht schlimm und mein Kind hat doch gar nichts gemacht, dann könnte es sogar einen Prozess geben vor dem Zivilgericht und ein Minderjähriger, auch unter 14, kann verurteilt werden. Und dann, und das ist bei den Schülern meistens so der Effekt, wo sie sagen so, was? 30 Jahre ist so ein Urteil gültig. Also das sind so diese Dinge, wo man ihnen einfach zeigen kann, es hat Konsequenzen, was ihr da tut. Und das ist das, was ich ja auch möchte, ihnen einfach die Wege aufzeigen und zeigen, das könnte passieren. Und jetzt wisst ihr das und jetzt trefft ihr eure Entscheidung. Denn das ist ja das, was wir im Grunde bei Kindern auch machen, dass wir sagen, du darfst nicht hauen, nicht klauen, nichts kaputt machen. Und sie wissen, wenn sie klauen und sie erwischt werden, hat es Konsequenzen. Und genau ist es hier so auch, dass sie also sagen können für sich, ich entscheide mich dagegen, weil ich diese Konsequenzen kenne.
Wir hatten ja in einer der letzten Folgen Sophia, die, als sie noch in der Schule war, digitale Gewalt erfahren hat. Also es hat ein Schüler, der in einer Klasse unter ihr war, ihr Gesicht auf Nacktfotos montiert. Wir hören mal ganz kurz rein.
Er hat nämlich Fotos von meinem Instagram gescreenshottet und auf nackte Frauenkörper retuschiert. Zwei von ihnen sehen relativ echt aus. Bei dem dritten erkennt man aber schon, dass er ein Bild von meiner Instagram-Seite genommen hat und mein Gesicht auf eine Frau ohne T-Shirt gefotoshoppt hat. Ich habe ihn dann konfrontiert damit und ihm gesagt, ja, was das mit mir macht und was für Folgen das vor allen Dingen für mich haben kann. Er auf der anderen Seite hat mich angefleht, nicht zur Polizei zu gehen und sein Verhalten nicht anzuzeigen, mit der Begründung, dass das sein Leben zerstören könnte. Ich bin dann aber trotzdem zur Polizei gegangen und habe ihn angezeigt. Die konnten aber nichts für mich machen. Der Polizist konnte sich den Kommentar aber wohl nicht verkneifen, dass ich das Ganze doch als Kompliment sehen soll, weil der Junge mich toll findet. Ich bin auch zur Schulleitung gegangen und habe das Ganze gemeldet. Und die hat tatsächlich auch nichts unternommen. Die meinten noch, dass ich ein bisschen besser aufpassen soll, wer mir auf Instagram folgt. Und hat mir eben auch gesagt, dass es für den Jungen schon Strafe genug war, mit seiner Mutter darüber zu sprechen. Aber es gab keinen Schulverweis und keine Konsequenzen. Was für mich aber tatsächlich in der Zeit am schlimmsten war, ist, dass niemand wirklich mit mir, sondern nur über mich geredet wurde. Also bekannte Freunde, LehrerInnen, da hatte ich das Gefühl, dass alle das Thema so ein bisschen mieden. Und dadurch habe ich mich wirklich sehr, sehr alleine gefühlt und auch so, als ob ich etwas falsch gemacht habe.
In einem solchen Fall wie Sophias, ist das eine solche Situation? Denn sie war ja 3 Tage später aus der Schule raus. Jetzt stelle ich mir vor, dass das nochmal, na, ich will es gar nicht so bewerten, aber dass das natürlich eine andere Drastik hat, wenn man 3 Jahre weiterhin in der Schule ist, weil sie ja gesagt hat, alle wissen, dass es solche Fotos gibt, man muss dann immer wieder hingehen, das setzt ein junges Mädchen ja auch unter Druck. Wäre das so ein Beispiel auch dafür, wie sie hätte zivilrechtlich vorgehen können, damit dieser Junge zumindest nicht so das Gefühl hat, eigentlich kann mir ja gar nichts passieren, wenn der jetzt unter 14 gewesen wäre?
Ja. Also genau das sind die Fälle, was ja heute auch massenweise passiert, dass eben mit KI irgendwelche Nacktbilder erstellt werden, die geteilt werden. Mein Recht am eigenen Bild wird verletzt, wenn ich in ein solches Foto zum Beispiel eingebaut werde, wenn ein Foto von mir geteilt wird, ohne dass ich gefragt wurde, ohne dass ich die Erlaubnis erteilt habe. Das sind genau solche Fälle, wo ich eben zivilrechtlich vorgehen kann.
Interessanterweise ist das so, dass du bei dieser Unterscheidung etwas besprochen hast, was so für mich die erste krasse Erkenntnis war, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Dieses, ja, dass das eigentlich ein Mythos ist, unter 14 können wir eigentlich sowieso nichts machen. Du sagst gerade doch, man kann was machen, es kommt halt nur drauf an, was. Vielleicht auch als Reaktion auf deine Webinare von Lehrerseite, von Elternseite, muss man übrigens auch ganz kurz sagen, es gibt unterschiedliche Webinare, je nach Altersstufe. Was man aber auch sagen muss, Gesa ist immer sehr offen und drastisch. Das habe ich wirklich geliebt, weil dann nämlich die Schüler da sitzen und denken, oh, ne, da ist nicht so ein, ich bin jetzt mal so ein bisschen gemein, so ein 65 Jahre alter Polizist, der versucht, das Wort Penis zu vermeiden, sondern du sagst richtig, was Sache ist. So. Was sind aber so typische Reaktionen von denen, die dann dabei waren, ob Schüler, Eltern oder Lehrer, die sagen, oh, das habe ich komplett anders gedacht. Das ist ja gar nicht so. Unter anderem war das dieses unter 14. Was gibt's da noch?
Also ich hatte eine Rückmeldung aus einer Schule, 8. Klasse. Die Lehrerin sagte tatsächlich, die Schüler haben sich richtig beschwert bei ihr, dass sie gesagt haben, warum erfahren wir das erst jetzt? Mhm. Das zeigt so wunderbar, dass das einfach ein Wissen ist, was schon die Jüngsten haben müssen, sobald sie mit dieser Technik eben unterwegs sind.
Also sobald es Smartphones gibt, eigentlich ab dann oftmals 5. Klasse.
Genau. Also auf jeden Fall, ja. Also 10, 11, 12, 13-Jährige, da sagen die Gerichte auch, Minderjährige wissen, was sie tun, insbesondere bei Mobbing. Und sehr schön finde ich von den Gerichten auch, dass sie sagen, insbesondere wenn sie im Unterricht zum Thema informiert wurden. Und das sage ich dann auch immer gerne. Und spätestens jetzt, wo ich euch das alles erklärt habe, spätestens jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, wir wussten nicht, was wir tun. Aber natürlich wissen sie das auch schon vorher. Jeder weiß auch mit 10, 11, 12 Jahren, dass man so mit anderen Menschen nicht umgeht. Also da muss mir keiner irgendwie was erklären. Das wusste ich nicht, dass man das nicht darf, eben so fertig zu machen.
Aber gibt es auch so typische, was man vielleicht fast als Mythos bezeichnen könnte, also so Falschannahmen über Handlung oder Vorgehen noch weiter, was so im Umlauf ist und wo du sagst, genau wie bei diesem unter 14 oder dieses Intentionale, wir wussten nicht, was wir tun, wo du sagen würdest, das ist so, ja, das ist eigentlich eine wichtige Erkenntnis, die alle brauchen.
Ja, beim Recht am eigenen Bild. Nach dem Motto, das WhatsApp-Profilbild des anderen darf ich einfach kopieren und irgendwie weiterschicken. Nein, das darf ich nicht. Ja, nur weil etwas im Internet zu sehen ist, in der App zu sehen ist, darf ich das nicht einfach kopieren und teilen. Zum Beispiel hat mich eine Direktorin angerufen. Jemand hatte von ihr ein Fake-Profil bei Instagram erstellt mit ihrem vollen Namen und einem Foto, das man von ihr im Internet findet. Da hat sie einer Zeitung ein Interview gegeben. Das ist ja dann normal, dass die Zeitung ein Foto dazu verwendet. Und dann ist sie zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten. Denn bei einem Fake-Profil muss ich Anzeige erstatten, um rauszufinden, wer steckt denn dahinter. Und die Polizei hat gesagt, wir können nichts machen, denn ihr Foto war im Internet frei zu finden. Damit haben sie ihr Recht am eigenen Bild verloren. Und das ist nicht richtig. Nur weil ein Bild von mir im Internet zu finden ist, heißt das nicht, dass jeder damit machen kann, was er möchte. Und das ist auch immer ganz großes Erstaunen, wenn ich das sage. Ihr müsst fragen. Und auch da so ein Bewusstsein zu schaffen, ich habe dieses Recht, dass andere mich fragen müssen. Die können das nicht einfach verbreiten und damit einen WhatsApp-Sticker erstellen und weiterschicken. Und auf der anderen Seite eben auch, okay, wenn ich das mache, dann gibt's Konsequenzen. Und aber auch bei Elternabenden, Kinder haben ein Recht am eigenen Bild, dass eben Eltern ihre Kinder auch fragen müssen, darf ich dich fotografieren, darf ich die Fotos von dir teilen? Denn es ist heute anders als bei uns früher. Wir hatten früher die Fotos, die klebten im Fotoalbum. Das stand im Regal, wenn der Besuch kam, wurde das Album rausgeholt, die Bilder gezeigt. Besuch ging, Album wanderte wieder ins Regal. Da waren die Fotos und die Negative und nirgendwo sonst. Und heute einmal irgendwo geteilt, werden sie weitergeteilt, weil alle alles heute teilen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was sie da tun und wie schnell diese Bilder dann unkontrolliert im Netz unterwegs sind. Und wir wissen alle, was heute mit Kinderbildern auch gemacht wird im Netz. Mit KI werden kinderpornografische Fotos daraus erstellt. Sie werden auch in Foren und Profilen geteilt, die dezidiert für die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen genutzt werden und. Und auch das finde ich wichtig, dass nicht nur die Kinder lernen, ich habe ein Recht am eigenen Bild, meine Eltern müssen mich auch fragen. Und es gibt ja auch Bilder, wo die Kinder sagen, boah, das ist total peinlich, dieses Bild. Und die Eltern sagen, oh, wie süß und schwupp, ab in die Familien-WhatsApp-Gruppe. Geht nicht. Und da finde ich, müssen wir einfach auch da schon allen klar machen, das sind Persönlichkeiten, diese jungen Menschen. Und die haben Rechte. Und das ist vielen Eltern auch überhaupt nicht bewusst. Oder auch den Omas, die dann das Enkelbild irgendwo teilen.
Ja, und wie du es gerade gesagt hast, ja irgendwie auch nicht immer der Polizei, ne? Machst du für die auch Kurse?
Gelegentlich, aber eigentlich bräuchten wir da unter dem Aspekt des Opferschutzes wirklich flächendeckend auch Fortbildungen, Schulungen. Aber wer will das bezahlen?
Ich würde gerne nochmal auf die Bilder zurückkommen. Ich glaube, weil das so ein riesengroßes Ding ist. Ich erinnere mich beispielsweise daran, dass ich mal zwei Mädels in meiner Medien-AG hatte und da wurde auch so eine Fotomontage auf Nacktbilder gemacht, aber so, dass, ich sag mal, der Täter sich keine Mühe gemacht hat, das irgendwie so aussehen zu lassen, dass man meinen könnte, dass sie das sind, also so ein bisschen memehaft irgendwie, ja. Und dann hat er das aber in seine Insta-Story gestellt und das konnten natürlich dann viele sehen, ist natürlich unfassbar peinlich, auch für die gewesen. Gleichzeitig hatten die so eine Reaktion, die ich häufiger mitbekommen habe, auch von Mädchen beziehungsweise jungen Frauen und auch Frauen im Netz. Naja, dass das passiert, ist mir sowieso klar, kann man halt nichts machen. So, ich weiß gar nicht, wie ich damals reagiert habe. Und sie sagten auch, ich will eigentlich gar nicht das, was du machst. Zwei anschließende Fragen. Die eine Frage ist, ist es ein qualitativer Unterschied, also sagen wir mal zivilrechtlich, ob ich ein Foto einfach benutze, wie du es gerade gesagt hast, von der Schulleiterin, was ich nicht darf, weil ich das Recht am eigenen Bild habe, oder ob ich das benutze und dann irgendwie noch einen Porno drauf montiere oder andersrum. Also ist das erstmal ein Unterschied in der Konsequenz, die ich dann hinterher zu befürchten habe?
Also das wird sicherlich Berücksichtigung finden bei der Gesamtwürdigung des Falles, inwiefern da einmal ja möglicherweise Schmerzensgeldzahlungen in Betracht kommen, wie hoch der Gegenstandswert bei einem gerichtlichen Verfahren ist. Also es wird natürlich schon eine gewisse Berücksichtigung finden, aber in beiden Fällen geht es in jedem Fall um Verletzung des Persönlichkeitsrechts, Recht am eigenen Bild.
Mhm. Und jetzt noch eine Frage, wie gesagt, die habe ich gerade erst, als ich dir so ganz kurz über diesen kleinen Fall erzählt habe, ist mir die gekommen. Was ist denn in so einem Fall? Also mir als Lehrer oder Lehrerin wird sowas gesagt und die sagen, ich will aber nicht, dass sie sich darum kümmern. Ich meine, gut, jetzt kann ich natürlich mit denen das durchgehen und die bestärken und so. Aber letzten Endes, wie sollte ich dann handeln, wenn die sagen, wir wollen nicht, weil dann wird es noch größer und dann ist es noch peinlicher oder so?
Ja, das ist natürlich schwierig, wenn die Betroffenen da wahrscheinlich dann auch denken, ich kann sowieso nichts machen und es wird dann eben schlimmer, peinlicher. Ich sage mal, Schulsozialarbeit würde ich mit reinholen, denn die haben ja nochmal besondere Methoden, um eben Betroffenen auch zu helfen, da vielleicht auch einen Zugang zu kriegen. Ansonsten sie auf jeden Fall bestärken, zum Beispiel auch Anlaufstellen zu nutzen wie Nummer gegen Kummer, Krisenchat. Wir haben auch mittlerweile seit November eine Anlaufstelle Law for School Help, um gerade da auch Betroffenen auch sagen zu können, okay, wie schätzen wir deine Situation ein? Gibt es vielleicht rechtliche Möglichkeiten, sich doch zu wehren? Also ist es doch gar nicht so aussichtslos, um da einfach erstmal rechtlich einzuordnen und auch da einfach erstmal zuzuhören und da zu sein.
Das machen wir dann auch in die Shownotes. Ich habe bei der Einleitung ein paar Begriffe in den Raum geworfen. Da würde ich gerne auch nochmal ganz kurz ein bisschen entfusseln. Und zwar habe ich gesagt, Cybermobbing, Sexting, Sextortion, Grooming. Manche dieser Sachen hängen ja auch miteinander zusammen. Zunächst mal erinnere ich mich daran, dass Sexting, also das Verschicken von Nacktfotos ohne Zwang, was eigentlich gängige Praxis ist unter, weiß ich auch nicht, manchmal Liebenden oder Verliebten, vor einigen Jahren doch relativ neutral betrachtet wurde als eben, wie ich es gerade gesagt habe, Praxis, die man halt machen kann. Mittlerweile mit diesen ganzen Möglichkeiten von KI und Weiterverbreitung und so, würde ich tatsächlich aber eher den warnenden Zeigefinger heben, weil Männer, Internetforen und so weiter. Gehst du damit mir mit oder sagst du, naja, aber letzten Endes ist das eine Privatsache von Personen.
Nee, gehe ich absolut mit. Ich habe das schon immer gesagt. Also ja, klar, es gehört heute, also ich habe es meiner Tochter immer so erklärt, bei uns früher gab es auch die Möglichkeit, beim Fotoapparat ein Nackt-Selfie zu machen. Den Begriff gab es damals noch nicht, aber war technisch möglich. Aber uns war klar, wir bringen den Film dann zum Fotografen. Und damit war das Thema für uns eigentlich vom Tisch. Heute fällt der Fotograf weg. Ich habe das einfach auf meinem Handy und ich kann es auch meinem Partner oder meiner Partnerin schicken. So, und damit ist es natürlich viel, viel einfacher. Es gehört zum digitalen Nutzungsverhalten bei vielen dazu, wie du es auch gerade gesagt hast. Aber das Risiko ist einfach so hoch, dass, wenn wir uns mal getrennt haben, solche Aufnahmen aus Rache im Netz landen zum Beispiel. Oder ich habe eine junge Frau, die hatte intime Aufnahmen von sich selbst einfach in der Cloud gespeichert. Die Cloud wurde gehackt, die Bilder sind unterwegs. Das Risiko ist einfach heute viel zu groß, dass diese Aufnahmen in falsche Hände gelangen. Und dann kann ich es eben nicht mehr rückgängig machen. Es ist vielleicht traurig und schade, aber die beste Empfehlung ist tatsächlich, darauf zu verzichten. Anders kann man es echt nicht sagen.
Was damit passieren kann, da geht es dann in diesem Bereich Sextortion. Wir verlassen da so ein bisschen die Schule. Also wenn du auch sagst, das ist eigentlich im schulischen Kontext gar nicht so relevant, dann können wir das auch schnell abhandeln. Ich will es nur mal einmal kurz gesagt haben, weil da ja gerade Jungs betroffen sind. Sextortion kann man sich ungefähr so vorstellen. Ein Junge wird von einer vermeintlichen Frau angeschrieben oder einem Mädchen, die zum Beispiel sich sehr genau das Instagram-Profil angeguckt hat und gesagt hat, hey, ich spiele auch Tennis. Dann wird es immer privater und privater. Und irgendwann schickt sie ihm vermeintlich Nacktbilder, die eigentlich zum Beispiel KI generiert sind. Daraufhin schickt der Junge ein Bild. Und das, was dann passiert, ist zum Beispiel die komplette Kontaktliste dieses Jungen wird zurückgespiegelt und es wird gesagt, also entweder überweist du mir 2000 Euro oder 300 Euro oder was auch immer, oder dieses Nacktfoto, wie du da gerade masturbierst, geht an alle deine Kontakte. Ist das ein Thema auch in dem schulischen Kontext oder muss man eigentlich sagen, naja, das ist dadurch, dass das ja eher auch zu Hause passiert und so weiter, etwas, was den Kontext eigentlich schon verlässt? Oder anders gefragt, ist das in deiner Präventionsarbeit auch ein Thema, darüber zu informieren?
Das ist für mich auf jeden Fall ein Thema in den Webinaren, weil ich ja da junge Menschen sitzen habe, denen das widerfahren kann. Und ich frage dann auch, was würdet ihr tun? Und es kommt oftmals, ich würde bezahlen oder ich würde meinen Freunden Geld leihen. Und das geht natürlich gar nicht, die machen sich gar nicht klar, dass nicht mal die gezahlte Summe ausreichen würde, sondern dass es natürlich weitergeht. Und weil ich mit den Webinaren auch in Berufsschulen bin, also da sitzen ja auch junge Erwachsene, es ist auf jeden Fall ein Thema, weil ich da in dem Moment mit diesem Thema an die jungen Menschen rankomme. Also deswegen bin ich auch gerne in Berufsschulen mit den Webinaren, weil ich weiß, das ist der letzte Moment, wo wir die jungen Menschen mit Prävention nochmal erreichen können. Und auch wenn das vielleicht nicht in der Schule passiert, aber es belastet sie natürlich. Das ist natürlich seelisch eine unglaubliche Belastung, wenn ich diesem Druck ausgesetzt bin. Und von daher, ich finde, es gehört damit rein, auf jeden Fall.
Du hast gerade schon von jungen Erwachsenen gesprochen. Das letzte Thema, was ich kurz angedeutet habe, Grooming bzw. Cyber-Grooming, also Erwachsene, ich nehme an, vor allen Dingen Männer, die junge Kinder oder Jugendliche über Plattformen anschreiben. War für mich übrigens auch eine Erkenntnis. Ich meine, die ist schon ein bisschen länger her. Mittlerweile ist das Gott sei Dank, so habe ich das Gefühl, wird das immer bekannter, dass das eben nicht über Instagram passiert, sondern über Roblox oder über Minecraft oder über was auch immer es gerade gibt und dann versuchen, eben einen sexuellen Kontakt herzustellen. Auch das etwas, was Teil von Präventionsarbeit ist oder sein sollte?
Unbedingt. Denn zum einen sind es die Kinder, also ich mache ja Webinare auch für Eltern mit Grundschulkindern und eben 5., 6. Klasse. Und da finde ich auch schon wichtig, dass die Kinder einfach auch begreifen, der, mit dem ich da Kontakt habe, das ist vielleicht gar nicht der, der so und so heißt und so alt ist. Also, dass sie da schon im Grunde auch das mitnehmen und auch wissen, dass heute KI dafür eingesetzt wird, auch ein Live-Video-Chat zu verändern. Auch damit kann heute mir vorgegaukelt werden, dass da ein 11-jähriger Junge sitzt auf der anderen Seite, obwohl ein Erwachsener da sitzt oder eben auch ein Jugendlicher. Also auch Jugendliche machen übrigens sowas heute. Das ist jetzt nicht auf ältere, grauhaarige Herren beschränkt. Und von daher gehört das auf jeden Fall schon in Prävention, auch in Schule und auch natürlich für Eltern, damit die auch wissen, wo kann meinem Kind das alles passieren. Nicht nur in den Spielen wie Roblox, Minecraft, auch über WhatsApp. Egal, wo die unterwegs sind, ist das heute alles möglich.
Wir haben darüber gesprochen, was es alles gibt. Und ich finde das auch total wichtig. Wir haben über Prävention gesprochen. Jetzt hast du gesagt, oder wir haben gesagt, dein Webinar ist auch Teil dieser Prävention. Was ist denn etwas, was Schulen unternehmen sollten, was dann auch nachhaltig ist? Also nicht, dass deine Webinare nicht nachhaltig sind, aber ich habe gerade bei solchen Terminen oft das Problem, dass ich dann so denke, dass Schulen vielleicht auch sagen, naja, wir haben jetzt einmal so ein Webinar gemacht. Und das Thema ist ja jetzt irgendwie auch durch. Gleichzeitig ist bei sowas wie digitaler Gewalt und Cybermobbing und so, das zieht sich ja durch das gesamte Jahr. Irgendwann vergisst man das vielleicht wieder. Vielleicht wird man eine Klasse ausgelassen. Was wäre für dich so das Ideal von schulischer Präventionsarbeit?
Also ich sage immer, Prävention an Schule bedeutet, wir müssen viele kleine Bausteine zusammenholen. Und kleine Bausteine meine ich all die Akteure, die es gibt, die zum Thema eben arbeiten. Und wenn wir die vernetzen und an Schule bringen, dann können wir da ganz viel bewegen. Und ich spreche jetzt nicht von Medienkompetenz. Das ist viel, viel mehr. Da steht ganz viel im Rahmenplan, was man da in Medienbildung in Schule machen soll, sondern wieder dieses wertschätzend, achtsam miteinander in die digitalen Medien umgehen. Also das wäre erstmal mein Ziel, dass wir schon mal das erreichen. Und da gibt es eben Akteure vor Ort, Vereine, Medienpädagogen, da gibt es ganz viele, die da aktiv sind. Und wenn wir die alle vernetzen und auch die Polizei, finde ich, spielt da eine wichtige Rolle. Denn wenn die Prävention machen, kommen die ja eben aus der polizeilichen Prävention und aus der strafrechtlichen Seite. Und die können sagen, was passiert, wenn wir mal in die Schule kommen, die Handys einsammeln, ne, und dann eben auswerten. Also ich finde, wir müssen diese Akteure alle vernetzen. Und dann muss das im Idealfall wirklich in jeder Jahrgangsstufe auch regelmäßig irgendwie Thema werden. Weil dieses Thema digitale Medien den kompletten Alltag durchzieht, in allen Schulfächern ja irgendwo auch irgendwie stattfindet, mal mehr, mal weniger. Und deswegen finde ich, müssen wir da im Grunde so eine Gesamtstrategie für Schulen schaffen. Und ich habe Schulen, die wirklich sagen, wir machen mit ihnen einen Dreijahresvertrag und wir nutzen einmal die Live-Webinare, aber auch, was wir auch haben, ein Streaming-Angebot, wo ich in Videomodulen den Schülern anhand eines Falles jeweils zu den Themen das altersangepasst erkläre. Und die sagen, wir können jedem Halbjahr mit Law for School arbeiten zum Thema und haben ergänzend noch diese und nur diesen Anbieter mit dabei. Thema Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt in Schulen ist ja auch eigentlich ein Dauerbrenner. Also Schulen sollen diese Schutzkonzepte erstellen, die komplette Schulfamilie quasi mitnehmen. Und auch das gehört dazu, digitale Gewalt im sexualisierten Kontext, ganz klar. Also von daher, wir müssen da so eine Gesamtstrategie für Schulen entwickeln.
Würde das nicht auch bedeuten, dass wir, wenn wir schon über Vernetzung sprechen und über die Frage, wer alles Teil von so präventiver Arbeit sein muss, dass wir in die Lehramtsausbildung rein müssen?
Unbedingt.
Oder passiert das schon?
Also ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einer Sozialkundelehrerin gesprochen aus Rheinland-Pfalz und die sagte, ja, das ist in der Ausbildung bei ihr ist das Pflichtfach. Na ja, aber Sozialkunde, das ist einfach. Wir haben ja viele Fächer in der Schule. Also es muss Pflicht in der Lehramtsausbildung werden für alle Fachrichtungen. Und ich finde auch, deswegen ist es so wichtig, weil auch wir die Lehrer stärken müssen. Wie oft sind Lehrer von digitaler Gewalt betroffen? Ich habe jetzt gerade aus 3 verschiedenen Schulen Fälle gemeldet bekommen, die sehr ähnlich sind. Da haben Schüler 10. Klasse mit einem Foto, das sie heimlich vom Lehrer im Unterricht gemacht hatten, von ihm ein KI-Video erstellt, in dem er intim wird mit einer Schülerin und dieses Video geteilt. Und das sind so massive Rechtsverletzungen. Also das geht natürlich mit KI heute so perfekt, dass es gar nicht mehr zu erkennen ist, ist das Fake oder ist das echt? Also das ist erstmal schon die erste Hürde, die der Lehrer nehmen muss. Und zweitens, in der Öffentlichkeit wird ja heute auch alles geglaubt. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung ist ja irgendwie unter ferner Liefen, sondern da wird ja erstmal geglaubt, dass der ein Verhältnis mit der Schülerin hat. Das würde für den Lehrer im Worst Case bedeuten Missbrauch von Schutzbefohlenen. Im Worst Case bedeuten, er verliert seine Anstellung. Vielleicht darf er auch nie wieder als Lehrer unterrichten. Das bedeutet für den Lehrer eine unglaubliche, ja, eine Rufschädigung ohnegleichen. Diese Fälle kommen immer mehr. Und da finde ich, dass die Lehrer auch wissen müssen, wie kann ich mich dann wehren? Denn oftmals wird denen von den Schulleitungen dann gesagt, na, machen Sie mal besser nichts, ne? Sonst kriegen wir als Schule noch einen schlechten Ruf oder wie auch immer. Und das sind ja nur Schüler oder die Eltern könnten klagen. Lassen wir sie doch klagen. Dann müssen die Eltern in der Klage vortragen, was ihre Kinder gemacht haben. Viel Spaß dabei. Also das finde ich auch wichtig, dass also Lehrer gestärkt werden durch dieses Wissen in der Ausbildung.
Du bist Rechtsanwältin und du kümmerst dich vor allen Dingen um Tatsachen. Aber du hast jetzt so lange dich damit beschäftigt. Bleibst du optimistisch, dass wir dagegen ankommen?
Also ich habe vor, 2007 habe ich damals gesagt, wenn wir jetzt nichts tun, dann wächst eine Generation heran, das macht mir Angst. Und ich habe damals leider kein Gehör gefunden, als Anwältin irgendwie alleine da kämpfend in den Bildungsministerien kein Gehör gefunden. Und jetzt sind wir 2026 in einem Moment, wo die KI auch vieles noch zusätzlich ermöglicht. Ich weiß nicht, was da noch alles kommt. Es ist schwer, optimistisch zu bleiben, aber ohne etwas zu tun, ging es auch nicht. Also von daher will ich auch einfach mehr Schulen erreichen mit diesem Wissen, was Law for School vermittelt und eben vernetzen, Akteure vernetzen. Also das, aber es ist schwer, optimistisch zu bleiben, das sage ich auch.
Digitale Gewalt ist kein Randphänomen. Sie passiert im Klassenzimmer, im Schulbus, auf dem Weg nach Hause und sie hört auch nicht auf, wenn das Handy weggelegt wird. Gesa von Schwerin zeigt seit fast 20 Jahren, Aufklärung wirkt, aber sie kann nur wirken, wenn das Thema auch bekannt ist und entsprechend gehandelt wird. Liebe Gesa, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und dass du dabei warst.
Sehr gerne, lieber Bob. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an Die Schule brennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Lena Günther. Audiodesign und Postproduktion Floristan von Schammer.